Deutschlandfunk Kultur Interview.
Am Tag nach der Europawahl, bei der sich die Union über die Ziellinie gerettet hat und trotzdem stark verloren hat. Die SPD kennt weiter nur den Weg nach unten und die Grünen kommen auf 20%. Es gab also heute viel zu diskutieren in Berlin in den Parteigremien der einzelnen Parteien. Nadine Lindner.
Die Töne bei den meisten Parteien in Berlin waren verhalten und selbstkritisch heute. Seit dem Vormittag äußerten sich die Europawahlkandidaten und Parteispitzen. Die Parteichefin der CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, musste einräumen, gerade bei jungen Wählern nicht den richtigen Ton getroffen zu haben. Man habe ihre Themen
nicht aus einer Position der Stärke heraus offensiv angegangen. Das betrifft das Thema Klimaschutz, das betrifft das Thema Artikel 13, Artikel 7, das gesamte Urheberrecht. Das betrifft aber natürlich auch, dass er eben schon angesprochen worden, etwa den Umgang und die Reaktion auf die Kampagnen und auf das entsprechende Rezo-Video.
Die CDU erreichte mit nur knapp über 22% ihr historisch schlechtestes Ergebnis und kommt am nächsten Wochenende zu einer außerplanmäßigen Klausur zusammen, um die programmatische Ausrichtung zu besprechen. Auch im Hinblick auf die Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundesländern im Herbst. Personalveränderungen seien vorerst nicht geplant, so Kramp-Karrenbauer. Eigentlich sollte die SPD eine gewisse Übung im Verdauen von Niederlagen haben, doch für Parteichefin Andrea Nahles verliefen die Wahlen gestern doppelt bitter. Das Ende der SPD-Hochburg Bremen und nur Platz 3 mit 15,5% bei der Europawahl.
Zum ersten Mal sind wir bundesweit auf Platz 3 bei einer nationalen Wahl gelandet und das ist für uns alle eine Zäsur. Und das wurde auch von allen heute so eingeordnet. Der Ernst der Lage ist allen vollkommen klar.
Am nächsten Montag will der Parteivorstand entscheiden, welche Forderungen die SPD zur Halbzeitbilanz der GroKo im Herbst erhebt. In der Fraktion steigt zudem der Druck auf Nahles. Am Nachmittag wurden Forderungen nach einer Sondersitzung der SPD-Abgeordneten laut. Am späten Nachmittag treffen sich zudem die Spitzen der Großen Koalition im Kanzleramt. Jubeln hingegen durften die Grünen. Mit 20,5% für das EU-Parlament erreichten sie ein Sensationsergebnis. Parteichef Robert Habeck war am Vormittag in Berlin sichtbar erleichtert.
Damit, glaube ich, ist das, was so in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder zu lesen war, Hype-Höhenflug überführt worden in eine materielle, handfeste Grundlage.
Die AfD konnte zwar im Vergleich zur letzten Europawahl zulegen, aber mit 10,9% nicht an das Ergebnis der Bundestagswahl herankommen. Parteichef Jörg Meuthen räumte ein, mit dem Wunsch nach Abschaffung des EU-Parlaments nicht den Wunsch der Wähler getroffen zu haben. Auch das Strache-Video aus Österreich sei sicherlich nicht förderlich gewesen. Außerdem
glaube ich persönlich, dass das Durchdringen des Klimathemas, mit dem wir nicht in Verbindung gebracht werden, übrigens fälschlich nicht in Verbindung gebracht werden, das gewesen ist, was uns am ehesten geschadet hat in der ganzen Geschichte.
Ein ganz anderes Bild bietet sich für die Rechtspopulisten im Osten. In Sachsen und Brandenburg wurden sie stärkste Partei mit 25,3 bzw. 19,9%. Alexander Gauland, Partei- und Fraktionschef.
Was man an den Wahlergebnissen sieht, ist leider eine Spaltung Deutschlands.
Linkspartei und FDP gehen ebenfalls beide mit leiseren Tönen aus dem Wahltag heraus. Linken-Chefin Katja Kipping bedauerte, dass das Thema soziale Gerechtigkeit nur eine kleinere Rolle gespielt habe. Mit 5,5% schnitten die Linken enttäuschend ab, auch im ehemals starken Osten. Die FDP konnte bei 5,4% zwar leicht zulegen, Spitzenkandidatin Nicola Beer sagte aber, dass sie noch nicht ganz zufrieden sei. Auch die FDP verlor Wähler an die Grünen.
Nadine Lindner also am Ende über die Grünen, die großen Gewinner, mehr als 20% zum ersten Mal auf dem zweiten Platz bei einer bundesdeutschen Wahl. Und wie es ja auch gerade schon anklang, das Thema Klimaschutz, das Thema Klimawandel, das sind mitentscheidende Faktoren gewesen für das Ergebnis dieser Wahl. Und darüber möchte ich jetzt diskutieren mit Alexander Karius. Er ist Geschäftsführer der Denkfabrik Adelphi und Klima- und Umweltpolitik, die gehören zu seinen Schwerpunkten. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Jetzt haben wir die Umweltministerin Schulze, die gleich mal heute ihren Entwurf für ein Klimaschutzgesetz an die einzelnen anderen Ministerien verschickt hat zur Abstimmung. Machen Union und SPD wahr und das Thema Klimaschutz kommt jetzt tatsächlich wirklich größer auf ihre Agenda?
Das wäre gut, denn sowohl die Konservativen als auch die Sozialdemokraten sind abgestraft worden, dass sie eben keine rigide Klimapolitik betreiben bisher, und zwar in den letzten Jahren. Von daher ist das, glaube ich, ein guter Moment der Bundesumweltministerin gewesen, das heute ins Kabinett zu geben und das dann am Mittwoch schon im Klimakabinett zu diskutieren. Das ist ja eins. tatsächlich jetzt zu zeigen, dass wir Klimapolitik ernst meinen. Dazu gehört das Klimaschutzgesetz, dazu gehört eine gesetzliche Regel zum Kohleausstieg, dazu gehört aber natürlich vor allen Dingen eine sozial gerechte Bepreisung von CO2.
Alles Themen, die ja auch vor der Wahl schon mal besprochen worden sind, die alle schon länger diskutiert werden, die aber nicht so richtig in Fahrt gekommen sind. Jetzt ist es aber so, Herr Karius, immerhin noch 80% der deutschen Wähler haben nicht die Grünen gewählt. Warum sollte es tatsächlich so eine Änderung da geben, gerade bei den Volksparteien, die doch so viele verschiedene Faktoren in ihrer Wählerschaft haben?
Ja, muss man gucken. Ich meine, die Grünen sind natürlich momentan sehr euphorisch und sagen auch mit Recht aus ihrer Sicht, das war eine Klimawahl und wir wollen eine sozusagen Klimaunion schaffen auf europäischer Ebene und wir hätten dazu den klaren Auftrag bekommen. Die Grünen haben das bekommen. Das war eine Europawahl. Man muss sich auch mal angucken, ob Klimapolitik eigentlich in den anderen europäischen Mitgliedstaaten eigentlich auch im Wahlkampf eine Rolle gespielt hat. Ja, hat es in relativ vielen Staaten. Aber die grünen Parteien und andere Parteien, die Klimaschutz gefordert haben, die haben nicht unbedingt davon profitiert. Das waren andere Themen, die dort im Vordergrund standen. Und ich glaube, das ist jetzt eigentlich auch die Aufgabe auf der europäischen Politik und das Spannende, ob sich sozusagen diese Euphorie tatsächlich einen effektiveren Klimaschutz auf europäischer Ebene durchzusetzen, ob sich das im Konzert der demokratischen Parteien im Europäischen Parlament eben machen lässt.
Ich würde es mal anzweifeln, ehrlich gesagt, Herr Karius, weil Sie haben das ja gerade schon erwähnt, in anderen Ländern andere Themen und natürlich auch in anderen Ländern sehr viel mehr Zugewinne für rechte und rechtspopulistische Parteien. In Frankreich ist Marie Le Pen weiter auf der 1, in Italien ist Salvini mit seiner Lega auf Platz 1 gerückt.
Ja, also insgesamt, wenn wir die Brexit-Partei in Großbritannien dazuzählen, haben wir 24,6% von Rechtspopulisten im Europäischen Parlament. Die haben zu großen Teilen, zumindest die großen rechtspopulistischen Parteien, auch in der letzten Legislaturperiode systematisch gegen klima- und energiepolitische Maßnahmen gestimmt. Also von daher ist ja auch nicht nur im Europäischen Parlament, sondern die sitzen in 23 der 28 nationalen Parlamente der EU und in 8 Regierungen. Das heißt, wir haben im Parlament und in der Kommission auch später und natürlich auch im Rat ein erhebliches Gegengewicht. Ich glaube aber nicht, dass das darüber entscheidet, wie erfolgreich Klimapolitik ist auf der europäischen Ebene, weil wir ja eigentlich immer noch eine Mehrheit haben unter den demokratischen Parteien. Und das wird das Interessante sein, wie vor allen Dingen die großen Fraktionen, Sozialdemokraten und eben die EVP mit den Konservativen, auch dazu gehört die CDU, welche Positionen sie eigentlich einnehmen werden und ob sie eine ambitioniertere Politik auch wirklich machen wollen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Dann muss man sich auch nicht allzu viel Gedanken darüber machen, ob jetzt ausgerechnet die rechtspopulistischen Parteien einen Antiklimakurs auf europäischer Ebene durchsetzen.
Naja, die rechtspopulistischen Parteien schaffen es ja aber doch schon, viele Leute zu emotionalisieren und erkennen auch immer stärker, dass Klimawandel ein Thema ist, das man sehr emotional behandeln kann.
Na, Herr Meuthen hat ja in Ihrem anmoderierten Beitrag gesagt, dass möglicherweise die Wählerschaft das nicht unbedingt gutiert hat. Das stimmt ja nicht so richtig, dass die rechtspopulistischen Parteien tatsächlich klimapolitische Programme haben. Der überwiegende Teil leugnet ja den Klimawandel. Die haben ja noch überhaupt kein klimapolitisches Programm.
Die AfD sagt zum Beispiel Diesel retten.
Ja gut, darum ist es ja auch eben ein sehr populistisches Argument und man verortet diese Parteien dort. Damit muss man sich auseinandersetzen. Das heißt nicht, dass Klimapolitik leichter durchzusetzen ist. Klimapolitik, und das meinte ich auch schon mit der Frage eben eine sozial gerechte CO2-Bepreisung oder Bepreisung von Verschmutzung, das ist etwas, was wir im parlamentarischen System jetzt ausdiskutieren müssen. Und ich glaube, das Entscheidende wird sein, ob sich die demokratischen Parteien in einem Kleinkrieg verzetteln über das richtige Maß an einer CO2-Bepreisung oder einzelne Instrumente in extenso diskutieren oder eben der große Wurf gelingt, wo wollen wir denn eigentlich in der Europäischen Union bis 2050 hin? Also wie sieht eigentlich eine Welt, eine dekarbonisierte Welt, die wir ja eigentlich anstreben, wie sieht die aus? Und wenn man dem ein positives, überzeugendes Zukunftsnarrativ jetzt auch entwickelt oder vielleicht auch mehrere Narrative, dann muss man sich nicht so sehr mit den Rechtspopulisten weiter abarbeiten, wo ja die entscheidende Frage immer ist, leugnen die den Klimawandel oder nicht? Und das ist zum Teil eine absurde Diskussion, dauernd zu widerlegen, dass die Erde keine Scheibe sei.
Aber Teil der Diskussion ist ja auch die Angst davor, dass durch die gesellschaftlichen Veränderungen, die wir im Rahmen der Bewegung von neuer Energie, von Energiewende, von Ausstieg aus der Kohle erleben, dass diese gesellschaftlichen Veränderungen für viele Menschen zu schnell gehen.
Ja, gut. Ich meine, das ist jetzt die Konfliktlinie, die wir haben natürlich. Auf der einen Seite klimapolitisch auch durch die Wissenschaft eben begründet und durch solche Bewegungen wie Fridays for Future, große Schülerproteste ja eigentlich weltweit und die ja auch ausschlaggebend, glaube ich, hier in Deutschland für die Wahlen waren, dass die kräftig aufs Gas treten und sagen, wir müssen das Tempo noch verschärfen und andere wiederum sagen, das geht mir alles zu schnell und wir können das sozialverträglich und wirtschaftsverträglich nicht gestalten. Die Diskussion wird entlang von Kosten geführt und nicht so sehr entlang von Gewinnen. Ich glaube, das wäre der erste Schritt. Wie sieht eine sozialverträgliche und klimafreundliche Gesellschaft eigentlich aus im Jahre 2050? Und ich glaube, wir müssen auch sehr viel ehrlicher damit umgehen, was sind denn eigentlich die Nebeneffekte und Widersprüche, die wir ja auch zum Teil in der Klimapolitik haben, weil wir müssen jetzt auf jeden Fall aufpassen, nicht so zu tun, als können wir mit klimapolitischen Maßnahmen alle anderen Probleme in anderen Politikfeldern auch lösen. Beispiel die Frage Sicherung der Rente und sozialer Versicherungssysteme in der alternden Gesellschaft. Der Eindruck wird manchmal erweckt und der ist gefährlich.
Alexander Karius, der Geschäftsführer der Denkfabrik Adelphi, über die neue Klimapolitik, die wir vielleicht zu erwarten haben nach der Europawahl. Herr Karius, vielen Dank für das Gespräch.
Bitte.